Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörer. Heute wollen wir den Spieß mal umdrehen. Heute bin ich mal der, der moderiert und der dumme Fragen stellt. Und Axel ist heute mal der, der antwortet. Denn Axel hat etwas getan, was wo man könnte sagen, nur Verrückte drauf kommen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er sucht ja immer wieder Herausforderungen und hat vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren den New York Marathon gelaufen. Und ja, und dann muss natürlich das nächste Ziel kommen, ja. Also, ne, in gewissen reifen Alter muss man sich dann immer wieder neue Ziele setzen. Und dann ist der Axel auf eine Idee gekommen, nämlich einfach mal einen sogenannten Megamarsch zu machen. Ja, da treffen sich, wie gesagt, ein paar positiv Bekloppte, diesmal zum Beispiel in München, und laufen dann einfach mal los, ein bisschen organisiert natürlich. Und sie müssen 100 Kilometer in 24 Stunden schaffen. So, Axel, und jetzt erzähl mal, du hast es geschafft, ja, du hast mir auch ein Bild geschickt. Und wie war es denn eigentlich?
Ja, hallo erstmal zusammen. Ja, du hast gesagt, ein paar Verrückte. Ja, und da kommen so ungefähr 3000 Verrückte zusammen bei so einem Megamarsch. Ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung und es war ein Ritt, wie man so schön im Sportjargon sagt. Es war anstrengend, aber am Ende wird man halt auch mit ganz, ganz viel Endorphinen belohnt. Und es hat am Ende, wenn man so zurückblickt, eine Woche zurückblickt, hat es doch sehr Spaß gemacht. Kann man auf jeden Fall sagen.
Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Also ihr seid dann irgendwo außerhalb von München losgelaufen und dann das Ende war, glaube ich, Mittenwald. Da gab es dann den reich gedeckten Tisch und dort konntet ihr mal wieder ordentlich Nahrung aufnehmen. Aber nehmen uns mal mit auf diese 100 Kilometer. Ja? Was ist so passiert? Am Anfang ging es wahrscheinlich noch ziemlich gut. Und wann kamen denn so die ersten kleinen mentalen oder auch körperlichen Hürden?
Ja, also ich nehme euch mal mit. Ja, es fängt an in München. Du sagtest eben ein bisschen organisiert. Es ist halt ziemlich gut organisiert, muss man schon sagen. Die 100 Kilometer in München fängt es an. Für uns beide nicht so schön. Direkt an derselben Straße. unweit vom Trainingsgelände des FC Bayern München war der Start auf einer großen Wiese. Und dann ging es halt los, ja. Also wie gesagt, 3000 Teilnehmer und man startet immer in so Blöcken, 300 Teilnehmer alle 5 bis 10 Minuten. Ja, und dann geht's los. Jeder, der dort mitgeht, also es ist ein Wanderwettbewerb, also laufen darf man zwar auch, sollte man aber nicht. Das ist halt jedem dann selber überlassen. Einige sind dann ein bisschen forsch nach vorne gelaufen, aber gut. Man wandert dann halt so fröhlich vor sich hin. Also die Strecke ist wunderschön, es geht an der Isar entlang Richtung Mittenwald und ungefähr alle 20 Kilometer gibt es eine Verpflegungsstation, weil du sagtest gerade reichhaltiger Tisch am Ende. Die reichhaltigen Tische gibt es auch zwischendurch. Ich kann mal ganz kurz sagen, was es da so gab, was man da halt zu essen bekam. Also wie gesagt, erste Verpflegungsstation so ungefähr, die war nach, also ich habe es genau, 23,3. Alle 20 Kilometer ungefähr gibt es eine Verpflegungsstation. Ich komme aber gleich nochmal drauf zu sprechen, auf so eine kleine Besonderheit. 23,3 Kilometer war die erste Verpflegungsstation. Und fast an jeder Verpflegungsstation gibt es halt natürlich Wasser, aber auch warme Getränke, Kaffee, Tee, wer möchte halt.
Sorry, Axel, wenn man an Bayern denkt, denkt man natürlich auch an gewisse andere Getränke.
Die gibt es nicht. Also Bier gab es auf der ganzen Strecke kein einziges und am Ende gab es auch nur alkoholfreies Bier. Also von daher, es ist halt schon auch ein antialkoholischer Wettbewerb. Ja, aber wie gesagt, von der Verpflegung her relativ gut, würde ich sagen.
Ja, was gab es denn? Haribo und Obatz da oder was wurde aufgetischt?
Haribo wurde auch aufgetischt. aber erst später. Am Anfang gab es halt belegte Brote, halt Vollkornbrote mit Käse belegt, Möhren, es gab halt Bananen, Äpfel, Gurken, es gab auch eine Gemüsebrühe, Müsliriegel, Salzbrezeln, Erdnüsse, Eierwaffeln. Und auch, man konnte sich da so eine Saftschorle zusammenmixen mit Wasser und Apfelsaft oder Traubensaft gab es da. Im weiteren Verlauf gab es dann, wenn es später wurde, also in den weiteren Verpflegungen, gab es dann halt auch ab der dritten Verpflegungsstation, das war, lass mich ganz kurz schauen, ich habe es mir genau nochmal nachgelesen, ab der dritten Verpflegungsstation, das war so ungefähr ab 60 Kilometer. Da gab es dann auch Cola als Verpflegung noch, als zusätzliches Getränk. Und es gab auch noch so isotonische Getränke, so ein isotonisches Pulver, das man sich dann halt selber zusammenmixen konnte. Und wie du auch schon gesagt hast, gab es zum Ende hin auch Fruchtgummis von der Firma, die wir eben schon erwähnt haben.
Okay, und jetzt erzähl uns mal so ein bisschen, wann wurde es denn, ja, wann wurde es denn tückisch? Also wann hast du deine Waden gemerkt? Hat sich die Achillessehne gemeldet? Wann ging es so in die Richtung Erschöpfung? Würde mich jetzt mal interessieren. Also die ersten 10, 20 Kilometer gehen wahrscheinlich leicht und dann fängt man an, auch so ein bisschen kreuz und quer zu denken. Ich gehe mal davon aus, dass wenn man durch die Natur läuft, dass dann ja, sehr viele Gedanken durch den Kopf gehen und ja, nimm uns da auch da mal mit. Also Körper, Seele, Geist praktisch.
Ja, gerne. Körper im Prinzip, ich würde mal sagen, fast super gut, bis Kilometer 60, 70 so ungefähr. Ich hatte das Glück, ich bin ja zusammen mit einem Freund gewandert und auch wenn man so entlang wandert an der Isar, schöne Gegend. Da kommt man auch mit anderen Wanderern so ein bisschen ins Gespräch, ab und zu mal, nicht immer. Und von daher laufen so die ersten 30, 40 Kilometer, die laufen sich quasi von alleine, weil man halt dann ist es auch noch hell. Wir sind ja um 12 Uhr mittags losgegangen, da ist es auch noch hell. Und dann ist die körperliche Erschöpfung eigentlich gar nicht da, weil man unterhält sich, man ist immer abgelenkt. So, und dann fängt es aber an, so ab Kilometer 60, dann wird es halt auch mental, weil bei Kilometer 60, dann ist man halt ja schon auch ein paar Stunden unterwegs. Man kann sich das vorstellen, ungefähr zwischen 5 und 6 Stundenkilometern gewandert, das heißt 10 Kilometer, 2 Stunden. Das heißt, bei 60 Kilometern ist man halt so ungefähr 12 Stunden unterwegs. Und dann wird es halt auch, also wird es noch nicht dunkel, also doch, dann wird es langsam dunkel. Und dieses Jahr, das war halt einfach wirklich, wirklich doof. Da war halt bei Kilometer 50, würde ich mal sagen, fing es an zu regnen, aber richtig zu regnen. Dauerregen, richtiger Dauerregen, wie er hier auch in Deutschland war. Und dann, weil du sagtest, körperlich, geistig, mental, dann fängt es natürlich an. Wir sind dann also auf freier Strecke quasi in den Regen gekommen und haben uns auf freier Strecke dann umziehen müssen an so einem Unterstand, dass wir halt die Regenklamotten angezogen haben. Und dann hat man, würde ich mal sagen, von Kilometer 50 bis 70 fast gar nicht mehr geredet, weil da war man nur noch mit sich selber beschäftigt und mit dem Regen, dass man da einfach nur noch irgendwie durchkommt. Und das, genau, einfach nur durch und einfach geguckt bis zur nächsten Verpflegungsstation, dass man irgendwie einen Unterstand hatte, dass man da mal ein bisschen im Trockenen sitzen konnte. Wir haben versucht, weil du sagtest, körperlich. Das Schwierige ist, wenn man eine Pause macht, danach wieder anzulaufen. Also dann tun die Beine weh, also die Oberschenkel. Bei mir hat die Hüfte wehgetan. Ich hatte mit den Füßen gar kein Problem, weil da habe ich mal irgendwann, also durch meinen Marathonlaufen, einen Tipp bekommen, schon vor Jahren, dass man die Füße mit Vaseline oder mit Hirschteig oder sowas einschmiert, ganz dick. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich mit Blasen oder Druckstellen derartiger gar keine Probleme mehr.
Das klingt gut. Ja, also der Regen hat ziemlich reingehauen. Und du hast gesagt, ihr habt da nicht mehr gesprochen. Jeder hat wahrscheinlich Augen zu und durch und in der Hoffnung, es hört irgendwann mal auf. Es hörte nicht auf. Und dann, wie ging es denn nach 70 oder beziehungsweise 80 Kilometern? Dann war die an der letzten Verpflegungsstation praktisch.
Das war noch, lass uns noch einmal kurz bei Kilometer 70 ungefähr bleiben. Bei 68 war nochmal eine Verpflegungsstation und dann danach kam nochmal eine richtige Herausforderung. Also ich weiß nicht, du hast ja auch ein bisschen gelesen, die ganze Strecke hat, glaube ich, so 1400 Höhenmetern gehabt von München nach Mittenwald. Und das war am Anfang eigentlich gar kein Problem. Es ging halt immer so langsam, also stetig immer ein bisschen bergauf, mal so 30, 50, 100 Meter, 100 Höhenmeter. Und dann aber bei Kilometer 68 nach dieser Verpflegungsstation, das war in Kochel am See, da sind zwei Seen direkt hintereinander, der Kochelsee und der Walchensee. Und da geht man halt quasi so zwischendurch zwischen den Seen. Aber die Herausforderung ist eine Passhöhe, die nennt sich Kesselberg und die ist 860 Meter hoch. Das heißt, nach 68 Kilometer oder 70 Kilometer ist halt da so eine neuralgische Stelle, dass man da nochmal 860 Meter den Berg quasi nachts hoch muss. Also es war stockduster, es war wirklich stockduster. Wir hatten Helmlampen auf oder Stirnlampen auf und sind dann diesen Kesselberg da hoch. Und das war wirklich ein Ritt. Das war wirklich.
Ihr seid hochgekesselt.
Wir sind quasi hochgekesselt. Ja.
Ihr habt oder du hast dein persönliches Alpe d'Huez erlebt.
Alpe d'Huez auf jeden Fall. Alpe d'Huez auf Füßen.
Quäl dich, du Sau.
Weil du sprichst jetzt gerade die mentale Verfassung an. Wenn man diese 70 Kilometer geschafft hat oder diese vorletzte Verpflegungsstation, es waren da halt einige, die auch dort abgebrochen haben, aufgrund körperlicher Erschöpfung, aufgrund des Wetters, aufgrund mentaler Verfassung. Aber wenn man diesen Kesselberg da hochgerannt ist, dann zieht man durch. Also dann, wie du sagtest, quäl dich, du Sau, 860 Meter, also 859 Meter genau da hoch. Und dann ist man oben am Walchensee, dann wird es auch langsam wieder Tag. Dann geht die Sonne langsam auf. Und der Walchensee ist halt wunderschön. Also man hat dann wirklich auch nochmal eine Gelegenheit, einen wunderschönen Blick zu genießen. Und dann hat man es quasi, also in Anführungszeichen, geschafft, weil dann die letzten 25 Kilometer, die laufen sich dann nicht auf einem Bein, aber dann sagt man so, jetzt will ich das jetzt auch noch schaffen, dann hat man auch ein Ziel vor Augen. Ja, vor
Land in
der
Sicht.
Land in Sicht, noch zwei Punkte kurz erwähnt dazu. Es war die letzte Verpflegungsstation war so bei 90 Kilometer, 89 Kilometer. Es war nochmal 10 Kilometer vor dem Ziel. Und da hatten die Organisatoren nochmal so ein kleines Schmankerl eingebaut. Und zwar gibt es dort kurz vor dem Ziel in Mittenwald, ich muss mal, Wallgau heißt der Ort, glaube ich. Da kommt die Magdalena Neuner her. Und
Ja.
da die ja so viele Weltmeisterschaften, Olympiasiege errungen hat, hat man der da einen Magdalena Neuner Panoramaweg gewidmet. Und dieser Panoramaweg geht nochmal, ich sag mal so, 100 Meter Anstieg nochmal so hoch. Und das ist nach 90 Kilometern auch kein Spaß. Also da verflucht man dann die Veranstalter, hätte man vielleicht auch anders lösen können, aber gut. So, und die letzten 10 Kilometer, die gehen dann einfach. Also es ist dann nochmal in Mittenwald, gibt es dann nochmal so eine Hügellandschaft in den Ort rein. Aber man sieht den Ort ständig und die Kilometerschilder. Also jeder Kilometer wird dann rückwärts gezählt. Genau, wird dann angezeigt und
Ja.
dann ist das Ziel vor Augen.
Also so eine lange Strecke hat dann eben auch Motivationsmeilensteine, nenne ich sie jetzt mal, ne? Wo man eher dann demotiviert ist, weil man noch so viel Strecke sieht und dann irgendwann kommt so diese Euphorie, die hast du dann wahrscheinlich beim Walchensee dann auch erlebt, so man hat endlich das Ziel vor Augen, ne? Und das ist ja auch etwas Urmenschliches, dass wir immer nach Lösungen suchen, ja, und immer das Ziel auch anpeilen. Na, und das war ja eben evolutionsbiologisch gesprochen, eben immer unsere Bedürfnisse auch zu befriedigen. So, wenn man jetzt sowas Verrücktes macht, wie 100 Kilometer durch die Walachei zu wandern, dann muss man ja eine gewisse Grundmotivation haben. Ja, lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Warum macht man eigentlich sowas? Meine Mutter würde sagen, ja, bleib doch zu Hause, ja, setz dich aufs Sofa, guck Tennis oder was auch immer, ja. Meine Mutter hat früher immer gesagt, mein Bruder und ich haben Fußball gespielt, wir kamen dann samstags immer wieder und dann irgendwann so 17, 18 Uhr, und dann sagte meine Mutter, jammert mir hier nicht rum, ihr müsst das ja nicht machen.
Genau. Aber genau was du sagst, ne? Ihr müsst es ja nicht machen, aber du hast es halt trotzdem gemacht. Und ich glaube, der Mensch hat so einen Bewegungsdrang. Also ich habe irgendwie so einen Bewegungsdrang. Du kennst das aus dem Sport. Du selber spielst ja Tennis und bist auch noch in unserem Alter oder in deinem Alter auch noch oder in unserem Alter sind wir noch, bist du auch noch im Wettkampf drin, spielst halt in der Liga im Tennis, hast Wettkämpfe. Und man sucht sich halt immer diese Herausforderungen. Und du kennst das, es ist in uns einfach drin. Und genau das ist halt das, was bei mir auch drin ist. Du sagst es eben, Marathon laufen. Und dann habe ich mir mit einem Freund, wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, ey, sowas mal zu machen. Und das wäre schon mal eine Herausforderung. Ja, und dann haben wir uns dafür angemeldet. Und dann geht es halt auf. Und so eine Herausforderung sich zu stellen. Ja, einfach machen, weißt du? Einfach sich anmelden und dann das Ding einfach durchziehen, trainieren, durchziehen. Genau wie du. Du trainierst, gehst zum Wettkampf, ziehst das durch.
Ja, genau. Ich habe gestern bei Regen Tennis gespielt. Ja. Eigentlich hat es keinen Sinn mehr gemacht, aber wir waren schon mal da. Dann will man natürlich auch ein bisschen performen. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte letztes Jahr ein Tennisspiel und das hatte epische Längen. Ich habe gesehen, links und rechts haben die Kollegen immer so ihre Taschen eingesammelt. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, in welchem Film ich bin. Ne? Also das lief immer weiter. Du bist immer wieder an die Linie gegangen, hast wieder einen Aufschlag gemacht oder einen Ball retourniert. Und irgendwie, ich hatte Zeit, Raum und völliges Gefühl verloren. Und wir waren dann irgendwann fertig oder schon kurz vor dem Matchball. Ich hatte dann verloren und dann zeigte der Kollege mir seine Uhr, weil er hatte eine Polaruhr laufen. Und diese Uhr stand dann bei 4 Stunden, 9 Minuten. Und ich konnte kaum noch aufstehen, weil ich praktisch einen Ganzkörperkrampf hatte. Aber interessanterweise, während der Ballwechsel hast du keinen Krampf. Ja, du spielst immer weiter und der Krampf kommt dann praktisch danach in der Erholung. Und es ist ein spannendes Phänomen, da wollen wir jetzt auch noch mal kurz einhaken, weil dafür gibt es auch einen Begriff, den wir hier in dieser Podcast-Sendung auch mal ein bisschen beleuchten wollen. Das ist nämlich das Phänomen Hormesis. Axel, Hormesis, was sagt dir das? Hast du davon schon mal gehört?
Ja, da habe ich schon mal von gehört. Du sagst es, Hormesis. Ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert. Wir wollen ja auch nicht nur von uns beiden irgendwie berichten, nur von mir hier berichten, sondern dass man halt die Hormesis eigentlich bezeichnet halt so ein Phänomen, dass zum Beispiel auch geringe Dosen von schädlichen oder giftigen Substanzen oder auch so stressauslösende Umweltfaktoren, dass die so eine positive Wirkung auch auf uns oder auf Organismen haben können. Und das ist halt ein ganz spannendes Phänomen. Und du hast da auch noch ein bisschen recherchiert. Wir haben uns eben kurz vorbesprochen, ne? Du hast da noch was rausgefunden, dass es da jemanden gibt, der sich da noch viel intensiver mit beschäftigt hat als wir beide.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe im Rahmen meines Zweitstudiums damals habe ich diesen Begriff schon mal gehört und habe dann auch die Studien von Herrn Michael Risto, den du jetzt gerade ansprichst, gelesen. Und im Grunde steckt dahinter eine faszinierende Erkenntnis, dass wir, und das weißt du auch noch aus dem Sportstudium, ne, mit überschwelliger Reizsetzung etc., schafft Anpassungen. Wir haben das Adaptationen genannt, ja, in der Sportphysiologie. Und wir brauchen eben immer wieder diese Reizsetzung auf das Gewebe oder auf verschiedene Gewebearten des Körpers, damit sich etwas anpasst. So, und das kann sich eben noch auch oben oder nach unten anpassen. Nach unten anpassen wäre praktisch Osteoporose oder Sarkopenie, also Verlust von Muskelmasse, Verlust von Knochenmasse. Nach oben anpassen wäre dann eben beispielsweise Muskelaufbau oder eben auch eine höhere VO2 Max oder eine zelluläre oder auch immunologische Robustheit sich dadurch zu entwickeln. Ne? Use it or lose it, den Spruch kennt jeder. Und da ist auch eine Menge dran, denn es ist viel, viel schwerer, etwas aufzubauen und es ist viel leichter, etwas abzubauen. Das weiß jeder, der mal im Krankenhaus lag und hat da vielleicht 7 oder 10 Tage regungslos im Bett verbracht. Ja, dass sich dann eben die Muskulatur und andere Körpergewebe rasant schnell abbauen. Von daher müssen wir uns immer so ein bisschen stressen. Ja, und dieses ein bisschen Stressen, das ist das, was er bei verschiedenen Einflüssen dann auch gesehen hat, auch zum Beispiel bei Giftstoffen. Ja, wir müssen nicht glauben, wenn wir jetzt irgendwo Mikrogramm an Giftstoffen aufnehmen, dass uns das direkt schadet. Nein, es macht uns stärker. Ja, nur die Dosis macht natürlich bekanntlich das Gift. Irgendwann kippt das Ganze. Und deswegen müssen wir eher so in so einer U-förmigen Dosis-Wirkungskurve denken. Und das kennen wir auch bei vielen biologischen Parameter, nehmen wir mal den Eisenhaushalt. Auch der Eisenhaushalt läuft in einer U-Shape-Curve. Was bedeutet das? Zu wenig Eisen ist dramatisch schlecht für den Organismus, aber zu viel Eisen ist auch dramatisch schlecht. Das heißt, wir haben ein Optimum. Sage ich auch mal ganz gerne in Seminaren, wir müssen nicht über Maximum sprechen. Wenn wir im Leistungssport sind, dann wollen wir natürlich maximal etwas verschieben, aber Gesundheit, wenn wir über Gesundheit sprechen, liegt im Optimum, im optimalen Bereich. So war es wahrscheinlich auch beim Megamarsch, dass manche eben andere Grundvoraussetzungen hatten. Die waren dann halt ein bisschen schneller und andere sind halt, weiß ich nicht, 2, 3 Stunden später angekommen. Jeder schafft letztendlich diese 100 Kilometer oder die meisten, aber natürlich in unterschiedlichen Zeiten, weil wir unterschiedliche Voraussetzungen haben, also unterschiedliche Fitness, wie wir da entsprechend reingehen. Ich will nur mal eine Zahl nennen. Der Marathon. Ja, jeder weiß, was ein Marathon ist. Der Marathon-Weltrekord liegt bei etwa 2 Stunden. Wir sind kurz davor, als Menschheit sozusagen diese Schallmauer von 2 Stunden zu unterbieten. Einmal ist es gelungen, aber das war in der Laborsituation. Und der Weltrekord bei den 100-Jährigen, um jetzt mal auf Longevity einzugehen, liegt bei 8 Stunden, 15 oder 25 Minuten. Das heißt, mehr als vierfach diese Zeit. Bedeutet, wir können diese 100 Kilometer auch noch, oder diese 42 Kilometer sind es in diesem Fall, können wir auch immer noch mit 100 laufen, aber wir können es eben nicht mehr so schnell. Und das hat wieder was mit Alterung zu tun, ja, dass die Typ-2-Muskelfasern sich schneller abbauen als jetzt zum Beispiel die Typ-1-Muskelfasern, die für Ausdauer prädestiniert sind. Und das ist ein ganz spannendes Thema, wenn man sich da mal intensiver mit beschäftigt. Bedeutet, um da jetzt wieder auf Frau Mases zurückzukommen, ne, so kleine Reizsetzungen, kleine Stressoren, ja, sind gesund, machen uns stärker, machen uns robuster. Und deswegen muss man nicht gleich in Panik verfallen, wenn man vielleicht mal ein bisschen Glyphosat auspinkelt, ja.
Jetzt, du sagst gerade so kleine Reize, ne? Da ist es ja auch so, wir reden ja auch davon, dass man halt jeden Tag sich bewegen sollte, jeden Tag etwas für seine Gesundheit zu tun, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen spazieren gehen und sowas. Reicht das schon als kleine Reize, dass wir die uns setzen, oder müssen wir da mehr tun?
Das kommt eben auf dein Niveau an, auf dein Fitnessniveau. Ne? Das kann man natürlich entsprechend einer Treppe anheben, auf neue Level bringen sozusagen. Und dann hast du natürlich immer wieder auch eine neue Grundvoraussetzung. Das heißt, der Stress, dieser überschwellige Reiz, wie wir in der Sportwissenschaft sagen, ja, der wird dann natürlich immer oder muss dann natürlich immer höher sein, um dann überhaupt noch Adaptation zu erzielen. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Es gibt mehrere Studien mit Senioren. Ja, und die Senioren trainieren 6 Monate Krafttraining. Und dann hat man Muskelbiopsien gemacht und hat geschaut, ob die denn überhaupt an Muskelmasse zugelegt haben. Und da hat man gesehen, dass ein Großteil, über 50% derer, die da trainiert haben, dass sie keinen signifikanten Muskelaufbau hatten. So, das kann natürlich das Alter sein, aber andere wiederum zeigen, dass Muskelaufbau im Alter eben auch noch möglich ist. Nur die Frage ist eben, wie hoch ist A, die Belastung? um diesen überschwelligen Reiz und Adaptationen auszulösen. Auf der anderen Seite, was wird gegessen? Ja, was braucht in diesem Moment der Körper? Und dann sind wir ja in dieser Regeneration, ne, nach dem 100-Kilometer-Marsch, Regeneration. Wie habt ihr euch denn regeneriert? Eistonne? Habt ihr Eiweiß gegessen oder McDonald's? Oder was war so die ersten Reize, die befriedigt werden mussten?
Also die ersten Reize, die befriedigt werden mussten, war auf jeden Fall Trinken. Also ich hatte unwahrscheinlich Durst, aber eher auf Wasser. Also ich hatte gar keinen Hunger oder Durst, auch so auf deftige Sachen. Also man könnte jetzt auf die Idee kommen, jetzt hier gerade mal irgendwie einen Schnitzel zu essen mit Pommes oder sowas, dass man da halt so irgendwie Gedanken dran hat. Gar keine Gedanken daran gehabt. Und was aber dort zur Verfügung stand, war eine Eistonne. Also man konnte halt schon seinen ganzen Körper auch in Eis baden. Und was ich auf jeden Fall hatte, ich wollte einfach nur duschen, einfach eine warme Dusche, weil man war halt schon so ein bisschen durch die Nacht und war man halt schon ein bisschen so verkühlt. Ich hatte unwahrscheinlichen Bedarf nach Schlaf. Also wir sind ja durch die Nacht gegangen, 24 Stunden, also wir sind nach 22 Stunden angekommen, ich hatte unwahrscheinlichen Bedarf an Schlaf und bin auch so eine Stunde später, bin ich auch eingeschlafen.
Ja, für alle die Schlafprobleme haben, vielleicht sollte man sich vorher mal ein bisschen bewegen, ja, dann geht es vielleicht auch ein Stück weit besser, bevor man dann zu irgendwelchen anderen Tricks greift. Ja, lass uns noch mal ganz kurz zu dem Herrn Risto zurückkommen, ja. Die Reizsetzung und dann eben auch die Reaktionen darauf. Und wir haben ja immer geglaubt, ne, wenn man sehr viel intensive Belastungen hat, das muss jetzt nicht unbedingt Sport sein, das können auch Arbeitsbelastungen sein. Ich spreche jetzt nicht von den mentalen, sondern von den körperlichen Arbeitsbelastungen, dass dann in dem Gewebe, in der Muskulatur, in verschiedenen anderen Gewebe, bindegewebigen Strukturen sogenannte freie Radikale entstehen. ROS, wie wir in der Fachsprache sagen, Reactive Oxygen Species. Und diese Reactive Oxygen Species, die können dann zerstörerische Funktionen annehmen, die können Zellmembranen zerschlagen und so weiter und das Gewebe letztendlich schädigen. So, aber der Herr Risto, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, der hat gezeigt, dass das eben alles gar nicht so tragisch ist. Wahrscheinlich bis zu einer gewissen Schwelle. Aber durch die Belastung, durch das auch Überlasten, ihr habt euch ja bei dem 100-Kilometer-Lauf auch ein Stück weit überlastet, weil ihr das ja noch nicht jeden Tag macht. Das heißt, es war nicht ein überschwelliger Reiz, sondern es waren überschwellige Reize über 24 Stunden. So, damit zerstört man natürlich Gewebe, damit belastet man entsprechende Strukturen und es entstehen freie Radikale. Die freien Radikalen entstehen ja in den Mitochondrien. Und deswegen gibt es auch einen Begriff der Mitohormesis, ja, was sich dann bezieht auf die Mitochondrien, die Sauerstoff nutzen, um daraus ATP zu gewinnen, so muss man sagen. Und bei dieser Benutzung von Sauerstoff entstehen halt diese freien Radikale. Und diese freien Radikale sind in gewisser Weise kurzfristig produziert, sind die sehr gesundheitsförderlich. Warum? Weil sie beispielsweise unsere Immunabwehr stärken. Weil sie dafür sorgen, dass auch das Gewebe schneller ausheilt. Und wie wir ja alle wissen, das Gewebe heilt ja nicht nur so aus, wie wir reingegangen sind in die Belastung, sondern es heilt ja super kompensatorisch aus. Das heißt, du bekommst mehr Gewebe, du bekommst Muskelaufbau, wenn die richtigen Baustoffe dann auch da sind. Und der Herr Risto konnte dann zeigen, dass diese ROS-Produktion, die stattfindet durch zum Beispiel eine Ausdauerbelastung, ja, die freien Radikale erhöht und das hat er natürlich nicht bei Menschen belegen können, aber bei Tierarten, die kurz leben, hat gezeigt, dass sich die Lebensspanne verlängert. Ja, also die Lifespan wird deutlich erhöht dadurch, durch freie radikale Bildung. Und was sagt uns das letztendlich, Axel? Sagt uns das, was ich eingangs sagte, use it or lose it. Also dieses Entzündungsaltern, wie wir sagen, ne? Entzündungen entstehen durch unser Fettgewebe, aber nicht dadurch, dass wir uns bewegen. Das ist eine ganz andere Entzündung als die Entzündung, die jetzt durch eine sportliche Belastung stattfindet. Ich habe es jetzt am Wochenende wieder erlebt, ja? Erste Mädenspiel, du musst dann direkt 4 Sätze spielen, hast du vorher nicht gemacht, ja, Doppel-Einzel. Naja, dann merkst du halt abends schon, wenn du beim Essen bist, dann merkst du schon, dass alles so ein bisschen in sich zusammenfällt. Ja? Also Rücken meldet sich, Füße melden sich, alle Gelenke sind wieder, ne, auf Empfang. Und am nächsten Morgen, wenn du dann rauskommst aus der Koje, dann weißt du auch, du kommst kaum die Treppe hoch. Ja? Aber was wir dann natürlich auch wissen, ist, das dauert dann so 2 Tage. Früher dauerte das vielleicht ein Tag, weil wir eben 25 waren. Heute dauert das dann 2 Tage. Und da macht es auch keinen Sinn, auf diese zerstörten Strukturen nochmal wieder eine Belastung zu geben. Und dann wartet man halt, bis der Schmerz nachlässt, bis man wieder frei bewegen kann, bis die Gelenkmobilität wieder da ist, und dann kann man wieder auch trainieren. Ich habe das dann gestern Abend gemacht, 2, 3 Tage nach der Belastung, und dann geht es auch wieder. Ja? Dann kann man auch wieder sein Gewebe entsprechend neu belasten, und dadurch steigt dann eben auch sukzessiv die Belastbarkeit. Das heißt, du bist dann im Sommer, im Juli nicht mehr der gleiche wie im April, als du angefangen hast. Und das ist ja das Schöne am täglichen Trainieren oder am überhaupt sich körperlich auch fordern, dass man damit alle Strukturen des Körpers letztendlich stärkt.
Und vielleicht noch Ergänzung, als Ergänzung, was wir auch hier im Podcast immer sagen, und das ist halt, wie du sagtest, quasi altersunabhängig, weil man kann in jedem Alter, kann man halt dieses Training oder diese Bewegung anfangen, und dann wird man am Anfang, wie du gerade auch gesagt hast, in einem höheren Alter etwas mehr Muskelkater haben, ein bisschen Schmerzen in den Gelenken vielleicht, in der Muskulatur. Aber man kann halt ein Training noch auch im hohen Alter machen und auch im hohen Alter beginnen. Du hattest es, glaube ich, mal, oder wir haben es mal in einem Podcast erwähnt, da hat jemand mit, glaube ich, 70 erst angefangen zu trainieren und ist jetzt über 100 und macht jeden Tag 40 Minuten auf der Rudermaschine und ist, glaube ich, da auch noch im Rudern, auf der Rudermaschine irgendwie Weltmeister bei den über 100-Jährigen. Also von daher, in jedem Alter kann man halt was für seine Gesundheit tun, für seine Bewegung. Völlig unabhängig vom Alter.
Und wir überlegen natürlich immer dann, wie können wir praktisch die Schmerzen erträglicher gestalten? Also wie können wir das ein bisschen abdämpfen, abmildern? Also was muss ich dann praktisch nach so einer Belastung, 100 Kilometer bei dir, bei mir 4 Stunden Tennis, was muss ich denn danach tun? Ja, was muss man dem Körper wieder geben? Und da denkt man dann natürlich, okay, freie Radikale, man braucht ganz viele sogenannte Antioxidantien. Und die, die sich in der Ernährung ein bisschen auskennen, Antioxidantien, das sind beispielsweise Vitamin C oder Vitamin E, also sogenannte Elektronenfänger, ja, die dafür sorgen, dass diese ROS-Produktion abgemildert wird. So, nur Herr Risto, der inzwischen an der Charité arbeitet, Professor für Endokrinologie und Diabetologie, der hat herausgefunden, dass das alles gar nicht so gut ist. Ja, dass wenn wir sozusagen direkt Löschwasser auf den Waldbrand bringen, dass dann diese Adaptation, diese Anpassung, diese Gewebeverbesserung, dass die dann nicht stattfindet. Und das ist bis heute eine Diskussion auch in der Sporternährung, wo wir auch noch nicht genau wissen, was ist das optimale Timing. Ja, wann macht es wieder Sinn, auch freie Radikale abzudämpfen durch Antioxidantien, durch antioxidantienreiche Nahrungsmittel, ja, wo viel Vitamin E enthalten ist, Vitamin C, da denken wir sofort an Zitrusfrüchte, an Paprika etc. und eben auch andere Antioxidantien, die wir Polyphenole nennen, also die unterschiedlichen Farben der Gemüse und der Obstsorten etc. Und wenn wir aber mal in uns hereinhorchen, und wir haben jetzt einen 100 Kilometer Megamarsch gemacht, ich selber habe solche Touren auch gemacht, so Wandertouren über 10 Tage. Da sind wir dann vielleicht auch, weiß ich nicht, 150 Kilometer gewandert, aber eben täglich nur 15. Und dann merkt man dann, wenn man ankommt, man ist im Ziel, was konsumiert man jetzt als allererstes? Das merkt man dann auch beispielsweise, wenn man dann 4, 5 Stunden am Tennisplatz gestanden hat und der Körper braucht einfach stumpf Kalorien. Ja, er hat so ein Kaloriendefizit, dass er jetzt erstmal die Kalorien wieder braucht. Also it's all about energy. Es geht erstmal um Energie, wieder Energie in den Körper zu bringen. Und später kommen dann praktisch die Dinge, die wir brauchen, um ja, Oxidantien zu entschärfen, etc.
Also da hast du recht, und so war es bei mir auch. Ich hatte es ja eben gesagt, also ich hatte gar keinen Hunger auf irgendwelche ja, auf Zitrusfrüchte oder sowas, sondern wie du gesagt hast, einfach irgendwie Energie in den Körper reinzubekommen. Aber auch nach so einer Belastung, das sagen wir auch immer, auch was natürlich auch dazu gehört, ist der Schlaf und auch die Erholung. Und auch in der Erholung baut der Körper natürlich auch wieder seine Energiereserven auf.
Ja, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem Herrn Risto. Ja, der ist Arzt und Wissenschaftler, Professor für Energiestoffwechsel, war er jahrelang, jahrzehntelang an der ETH Zürich und ist dann jetzt gewechselt an die Charité in Berlin und ist dort jetzt für Diabetologie und Endokrinologie zuständig. Und ich habe gestern noch mal ein bisschen recherchiert. Diese Leute bringen ja ständig wieder neue Literatur raus. Das Thema ist nicht zu Ende. Ja, es geht da immer weiter. Aber was er, das ist vielleicht eine ganz gute Message jetzt auch für alle Zuhörer, was er eben sehr schön zeigen konnte in seiner wissenschaftlichen Forschung, dass oxidativer Stress, ROS, also Reactive Oxygen Species, das Leben verlängern können und dass Antioxidantien, wenn sie zum falschen Zeitpunkt eingesetzt werden, ja, die Diabetes vorbeugende Wirkung von Ausdauersport sogar verhindert. Also, auf Plattdeutsch übersetzt, wenn man Sport anfangen will, um jetzt beispielsweise seinen Prädiabetes oder seine diabetische Stoffwechsellage oder das metabolische Syndrom anzugehen, ne, viele Ärzte raten dann, mehr Sport zu machen, ist ja auch richtig, dann würden wir aber einen Fehler begehen, wenn wir praktisch vorher, währenddessen und auch direkt danach sehr viele Antioxidantien aufnehmen würden. Wie das Timing genau ist, wann es optimal ist und wann es für einen Spitzenathleten. Ja, wir sind jetzt kurz vor der EM, wir sind kurz vor Olympia und da geht es ja dann um einen Zentimeter, da geht es um eine Sekunde, da geht es um, ne, die Nasenlänge davor zu haben. Und da müssen wir natürlich immer drüber nachdenken, wo können wir praktisch in diese U-Shape-Curve, die ich eingangs erwähnt habe, wo können wir optimalerweise welchen Nährstoff und welche Antioxidantien in diesem Fall auch einsetzen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Da muss man auch klar sagen, das ist nicht abgeschlossen. Also das wird auch in der Literatur, in der Sporternährungsliteratur dann aktuell immer noch diskutiert, weil das unklar ist.
Ja, das danke Jens dafür. Und du sagst gerade, es ist nicht abgeschlossen und für uns ist es dementsprechend auch nicht abgeschlossen. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter begleiten, weiter uns auch anschauen, das Thema. Wir werden am Ball bleiben, werden die Literatur, werden die Diskussionen darum beobachten. Und das ist halt, wie gesagt, nicht nur für Spitzensportler relevant, sondern auch für jeden Otto-Normalverbraucher, der etwas für sich tun möchte, der für seine Gesundheit was tun will. Das haben wir auch immer gesagt. Ernährung, Bewegung, das gehört einfach untrennbar miteinander zusammen. In diesem Sinne, Jens, vielen Dank nochmal für deine Recherchen auch wieder zum Thema Hormesis. Hat wieder viel Spaß gemacht heute der Podcast. Ich hoffe, euch hat ein bisschen die 100 Kilometer auch ein bisschen interessiert und den einen oder anderen vielleicht auch Lust gemacht, selber vielleicht sowas mal zu machen. Man kann auch mit dem 50 Kilometer Megamarsch starten, muss nicht direkt die 100 Kilometer machen.
Ja, Axel, ich habe gesehen auf der Website, es gibt 50 Kilometer in 12 Stunden, da kann man sicherlich mal mit anfangen. Gibt sogar auf Mallorca und was ich gelesen habe, auch in Köln, nämlich im September kann man in Köln auch um Köln herumlaufen, beginnt am Fühlinger See und hört dann auch am Fühlinger See wieder auf. Also man läuft dann praktisch einmal komplett um Köln herum. Wäre vielleicht auch mal ein Reiz.
Ja, gerne, wer sich dafür interessiert. Wir verlinken alles in unseren Shownotes, sowohl zu Megamarsch als auch zu Hormesis. Und bedanken uns an dieser Stelle wieder bei euch fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.